Audio Now.
Vor dem Hintergrund, dass die Rechtsberatungsbranche generell bei der Digitalisierung vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, ist da in der Tat auch ein gewisser Nachholbedarf. Was ganz entscheidend ist und was so eine Entwicklung über die letzten Jahre ist, in der in dem Bereich ja sehr, sehr viel passiert ist, ist die Öffnung zu anderen Disziplinen. Also dass man im Prinzip so einen Schritt zurückgeht und sagt, so vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, wenn man nicht nur mit Juristen redet, sondern wenn man sich so ein bisschen anschaut, was machen eigentlich andere Disziplinen und insbesondere bei der Frage, wie gehe ich mit Daten um?
Was würden Sie eigentlich sagen, wenn Sie eine Rechtsberatung anrufen und es antwortet, ein Computer, und der unterhält sich auch noch mit Ihnen?
Ja, also ich hätte so meine Sorgen, ob ich das dann so glauben kann und so weiter. Aber die Frage wäre also, wie weit das dann ginge wohl?
Genau, aber es gibt immer mehr Angebote aus dem sogenannten Legal-Tech-Bereich. Ob nun Flightright, RightNow oder viele andere. Und damit herzlich willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Ich bin Andreas Laukert. Ja, und auch etablierte Kanzleien arbeiten schon längst an eigenen Tech-Angeboten. Und einen Vertreter begrüßen wir heute mit Gerrit Beckhaus von Freshfield Burghaus Deringer. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hi Gerrit, schön, dass du da bist. Wie es bei uns Tradition ist, kurze Vorstellung. Du hast Jura an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert, sehr schöne Stadt, und einen Master of Laws an der Yale Law School gemacht. Dann warst du Legal Trainee in Hamburg, 2 Jahre beim Max-Planck-Institut und dann relativ schnell bei Freshfields gelandet. Da bist du jetzt schon 11 Jahre. Ja, das ist ja schon eine Zeit.
Ja, da fragen sich jetzt viele sicherlich, ein Anwalt bei SoTech Deutschland. Und ich reiche die Frage mal weiter. Was hast du mit Technik zu tun, außer vielleicht Faxe an ein Gericht zu schicken?
Ja, also mit den Faxen, da sind wir jetzt sogar in der Rechtsberatungsbranche eine Zeit lang schon raus und haben das hinter uns gelassen. Ich bin auf der einen Seite in Anführungsstrichen ganz normaler Anwalt im traditionellen Sinne und Partner bei Freshfields im Immobilienwirtschaftsrecht und mache da vor allem größere Transaktionen mit einer Immobilie im Zentrum und da größeres Shoppingcenter, Hotels, große Büroimmobilien. Und warum ich hier bin, ist aber nicht deswegen, sondern wegen des Freshfields Lab, das ich neben der normalen Mandatsarbeit leite. Und das Freshfields Lab ist eine Antwort unserer Kanzlei auf die voranschreitende Digitalisierung und dass die Masse an Daten, die es zu bewältigen gilt und die eben auch in der Mandatsarbeit für die Beratung unserer Mandanten nutzbar gemacht werden. Und in dem Bereich arbeiten wir ganz gezielt in interdisziplinären Teams zusammen mit unseren Mandanten an digitalen Lösungen im weitesten Sinne.
Kann Technologie also den Anwalt ersetzen? Jetzt mal so ganz platt gefragt. So.
Ersetzen würde ich sagen, auf gar keinen Fall und auch auf lange Sicht nicht. Was Technologie machen kann, ist Teilbereiche der Beratungspraxis ersetzen, insbesondere repetitive Vorgänge, einfache Entscheidungsbäume und damit eine große Hilfe sein auf dem Weg, sich dann mit den wirklich relevanten Fragestellungen zu beschäftigen. Also große Hilfe, ersetzen den Anwalt, dafür ist die Beratungstätigkeit am Ende des Tages aus meiner Sicht zu komplex.
Ja, ich muss ja sagen, wir hatten ja schon zweimal das Thema Legal Tech bei uns. Das war der Maximilian Block von Advocado und der Benedikt Quaich von RightNow. Das sind ja alles ganz spezielle Bereiche, wie du ja jetzt schon angedeutet hast. Mehr ist da nicht drin, ist ja noch streng reglementiert, der ganze Gerichts- und Anwaltsbereich, oder?
Ja, also die Reglementierung ist natürlich ein Thema, das mit Blick auf den Einsatz von Legal Tech und verschiedenen Angeboten, wo dann der Anwalt gar nicht mehr beteiligt ist, definitiv Einschränkungen bietet. Da hat sich eine ganze Menge getan mit Blick auf den regulatorischen Hintergrund, sodass da mittlerweile auch mehr möglich ist, als es jetzt vor 5 Jahren war. Aber das ist sicherlich so ein Element, das den Markt ein wenig begrenzt. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man Legal-Tech-Anwendungen nicht allein darauf beschränkt, den Access-to-Justice-Teil zu ermöglichen, sondern dass es ja ganz viele andere Bereiche gibt, wo Legal-Tech in der Beratungspraxis zum Einsatz kommen kann. Und da eben nicht allein die Beratung ersetzt, sondern schlicht ein Bestandteil ist und integriert wird in das Beratungsangebot.
Also ein Chatbot oder geht es noch weiter?
Es geht noch weiter. Also Chatbot ist eine Variante und da sind wir wieder bei der Fragestellung, was genau oder wie weit hilft mir ein Chatbot? Ne? Ich kann natürlich über Entscheidungsbäume in bestimmten sehr strukturierten Bereichen durch Antworten, die ich abfrage, relativ weit kommen. Zu irgendeinem Zeitpunkt komme ich aber relativ schnell dahin, dass ich eine Wertungsfrage stelle. Und dann habe ich mit dem Chatbot Schwierigkeiten und kann dann zum Beispiel aber überleiten in die traditionelle Beratung durch einen Menschen auf der anderen Seite.
Also siehst du nicht mein Einstiegssatz sozusagen, demnächst irgendwie eine Rechtsberatung, ich komme mit meinem Fall Autoschaden irgendwie und dass dann irgendwann mal ein vollautonomer Bot mit mir spricht und mir dann sagt, ja, nehmen Sie sich einen Anwalt.
Also da sind wir gar nicht so weit von weg, dass man für so ganz standardisierte Fälle, wie jetzt zum Beispiel einen klassischen Verkehrsunfall, man mit einem Chatbot kombiniert mit bestimmten, ich sag mal, Standardschreiben, die dann auf Basis der Antworten des Chatbots befüllt werden, dass man dadurch jedenfalls mal bis zu einem gewissen Punkt kommt. Und dann ist halt immer die Frage, ob an der Stelle dann ein Anwalt draufschaut und das Ganze dann seinen Gang geht. Ja, aber als Einstieg ist das sicherlich hilfreich, um auch erstmal einfach zu verstehen, was gibt es für Möglichkeiten und einzugrenzen, was das eigene Problem ist. Und dann die Beratung am Ende des Tages ja auch effizienter zu machen, weil einfach so ein gewisser Teil, in dem am Anfang Fragen gestellt werden, dann wegfallen würde.
Mhm. Ihr seid ja eine sehr große Kanzlei und habt ja als Mandanten in der Regel Unternehmen oder, ne? Also jetzt keine, normalerweise nicht die Rotlichtverstöße oder solche Dinge. Wer ist dann jetzt für euren Legal Tech Bereich die Zielgruppe? Ist es dann, dass ihr euch dann weiter öffnen wollt in diese standardisierten Sachen auch oder nutzt ihr dann wirklich auch für die ganz großen Fälle dann künstliche Intelligenz oder sonstige Technologien? Was ist so da die Idee?
Ja, also wie du sagst, in der Tat, die Rotlichtverstöße ist nicht unser Geschäftsmodell. Und es gibt verschiedene Bereiche, wo Legal Tech bei uns zum Einsatz kommt. Aber die Idee ist auf der einen Seite, Prozesse effizienter zu machen durch den Einsatz von Technologie. Das geht bei uns so eher in Richtung Legal Operations. Und dann als Kernanwendungsbereich dessen, was wir im Freshfields Lab machen, ist es, konkrete Problemstellungen auf dem Mandat zu lösen, die sich im Prinzip mit der herkömmlichen Herangehensweise, also mit einem manuellen Vorgehen, aus verschiedenen Gründen nicht lösen lassen. Ja, es geht dann darum, dass man Technologie einsetzt, um einerseits an Stellen einen Value-Add zu geben, den man sonst nicht hätte und teilweise eben auch neue Beratungsprodukte zu entwickeln. Wobei wichtig ist, dass es eben nie dass das Standalone-Software-Produkt ist, sondern dass es immer ein integrierter Ansatz ist. Also es ist die Kombination aus der juristischen Beratungsleistung, Technologie und Prozess. Und das wird zusammengebracht. Und den Einsatz von künstlicher Intelligenz, das ist auch ein Bestandteil. Ein Teil unseres Kernteams im Lab zum Beispiel ist eine Gruppe von Machine Learning-Experten, die insbesondere, wenn es darum geht, aus großen Datenmengen, ob das Klagen oder Verträge sind, bestimmte Informationen automatisiert auszulesen, um dann diese Informationen weiterverarbeiten zu können. Das ist ein Anwendungsbereich, wo Machine Learning zum Beispiel relevant ist.
Jetzt wissen wir ja auch, dass die großen, zum Beispiel die großen Versicherungen, nehmen wir mal die Allianz, die versucht ja immer mehr Geschäft auch an Land zu ziehen für sich selbst. Also da weiß ich, wenn man da Kunde ist in einer Rechtsberatung oder einer Rechtsversicherung, dass man schon, bevor man überhaupt zum Anwalt kommt, schon erste Informationen bekommt oder Tipps und so weiter. Gibt es da auch Zusammenarbeit, dass man versucht, dass die Versicherungen zum Beispiel dran sind, da Kosten zu sparen und sagen, wir wollen viele dieser Fälle vorher schon abtun und da Technik einzusetzen, um da nicht gleich von Anfang an den Anwalt einzuschalten, der ja teuer ist?
Ja, also in dem Bereich gibt es jetzt keine unmittelbare Zusammenarbeit. Ist dann im Prinzip ja auch so ein Massenphänomen, das man versuchen würde zu automatisieren in einem sehr standardisierten Bereich. Aber also insgesamt, was man ja klar merkt, ist, dass auf Mandantenseite das Interesse an digitalen Lösungen und am Einsatz von Technologie genauso groß ist, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Ne? Und es sind ja eine ganze Reihe von Wirtschaftsbereichen, in denen Mandanten unterwegs sind, die wir beraten, wo die Digitalisierung schon wesentlich weiter vorangeschritten ist. Ne? Also gerade die Beratung von den großen Tech-Konzernen ist so ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Und das ist natürlich auch ein Element, das man auf Mandantenseite dann mit, ich sag mal, im technischen Bereich und was so die datenbasierte Entscheidungsgrundlage ermitteln und darauf dann Entscheidungen fällen angeht, auf einem sehr sophisticated Level unterwegs ist.
Also ihr müsst es quasi machen, damit ihr die Mandanten behalten könnt. Also damit die sehen, ihr geht mit der Zeit und entwickelt euch weiter. Und es gibt wahrscheinlich noch andere Kanzleien, die in die Richtung unterwegs sind.
Ja, also ich glaube, der generelle Ansatz, dass man sich dem technologischen Fortschritt nicht verschließt, das ist ganz klar ein strategischer Schwerpunkt. Und vor dem Hintergrund, dass die Rechtsberatungsbranche generell bei der Digitalisierung vielleicht nicht ganz vorne mit dabei ist, ist da in der Tat auch ein gewisser Nachholbedarf. Was ganz entscheidend ist und was so eine Entwicklung über die letzten Jahre ist, in der in dem Bereich ja sehr, sehr viel passiert ist, ist die Öffnung zu anderen Disziplinen. Also dass man im Prinzip so einen Schritt zurückgeht und sagt, so vielleicht ist es doch ganz sinnvoll, wenn man nicht nur mit Juristen redet, sondern wenn man sich so ein bisschen anschaut, was machen eigentlich andere Disziplinen und insbesondere bei der Frage, wie gehe ich mit Daten um? Was kann mir da möglicherweise helfen, um am Ende des Tages zu einer noch datengetriebenen Risikoeinschätzung zu kommen und dann auf der Basis eben die strategische Beratung anzusetzen. So, und deswegen ist es also ganz klar, dass das auch alle größeren Kanzleien in dem Bereich unterwegs sind. Und da gibt es so verschiedene Ansätze, wie man sich dem Thema nähert. Ne? Also der eine Schwerpunkt kann sein, dass man sich im Prinzip auf die internen Prozesse konzentriert und sagt, die wollen wir so effizient wie möglich gestalten und das insbesondere unter dem Einsatz von Technologie. Und dann gibt es eben den Bereich, der sehr darauf fokussiert, dass man neben den internen Effizienzgewinnen auf der Produktseite am Ende des Tages arbeitet und versucht, dass man da eben die verschiedenen Disziplinen reinbringt und einen Schritt weit weggeht von der klassischen Rechtsberatung, nenne ich es jetzt mal, oder dem, was man vielleicht früher mal als Rechtsberatung verstanden hat, nämlich dass eine konkrete Rechtsfrage geklärt wird, wesentlich mehr in Richtung von der strategischen Beratung, die jetzt auch Elemente umfasst, die jetzt nicht unmittelbar einen rechtlichen Bezug haben, sondern eben auch und dann dabei helfen, wirtschaftlich relevante Entscheidungen zu treffen.
Ja, da fällt mir was ein, weil du das gerade sagst, interdisziplinär. Es wäre eine Frage gewesen, vielleicht gibt es da sogar Witze drüber. Treffen sich ein ITler, ein Anwalt und ein Datenschützer oder so. Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß nicht, wie der Gag weitergeht, aber ja, wie funktioniert sowas? Ich meine, die drei wären ja echt eine Branche oder Menschen, die ganz spezielle Interessen haben. Ne? Der ITler, der so seine Codes guckt, der Anwalt, der Paragraphen lesen kann. Alles sehr komplex. Funktioniert das?
Ja, und ich glaube, das ist auch genau die Kernherausforderung, dass man die verschiedenen Disziplinen, die ehrlich gesagt alle eine eigene Sprache sprechen, dass man die zusammenbringt. Und das ist auch ein Kernaspekt dessen, wie wir versucht haben, das Lab als Plattform aufzusetzen, auf der eben genau diese Interdisziplinarität herrscht. Und was wir festgestellt haben, und das sind dann natürlich so die Learnings über die Zeit, dass es wirklich entscheidend ist, die verschiedenen Disziplinen mit jemandem zusammen durchzubringen, der so an der Schnittstelle operiert und so diese Übersetzungsleistung schafft. Ne? Als Jurist, jetzt ohne pauschalieren zu wollen, bildet man sich ja regelmäßig ein, dass man viel mit Sprache arbeitet und deswegen, wenn man irgendwas mit Sprache darstellt, dann schon ausreichend klar ist und das dann doch eigentlich jeder verstehen müsste und übersieht dabei, dass man im Prinzip mit seinem eigenen Vokabular arbeitet. Ja, also wenn auf der anderen Seite ein Jurist steht, dann vielleicht schon. Wenn Developer oder ein Mathematiker auf der anderen Seite steht, dann aber vielleicht nicht. Und andersrum ist es ganz genauso. Ne? Und dieser Übersetzungsaspekt, und das liegt jetzt natürlich nicht daran, dass irgendwie einer cleverer ist als der andere, sondern jeder hat so seine eigene Sprache, jeder hat seine eigene Art, an Probleme ranzugehen. Und das zusammenzuführen, ist also extrem wertschaffend und auch ein Teilbereich, der das Ganze so spannend macht, weil man einfach diese unterschiedlichen Problemlösungskompetenzen und Skillsets zusammenbringt und dann gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten.
Stichwort Daten, Datenschutz vielleicht auch. In der Medizin hört man ja häufiger, dass der Datenschutz dann vielleicht auch mal ein Problem ist, weil je mehr Daten vorhanden wären, desto einfacher wäre es, irgendwelche Muster bei Krebsarten etc. zu frühzeitig zu erkennen, und man könnte die KI natürlich viel besser füttern mit den entsprechenden Informationen. Wie ist das bei euch? Weil gerade Tech, also Rechtsbereich, ist natürlich auch nochmal sehr sensibel, was die Daten betrifft.
Absolut. Und vor dem Hintergrund, dass Beratung im Bereich des Datenschutzes auch einer unserer Kernberatungsfelder ist, die ja gerade bei global aufgestellten Unternehmen sehr, sehr relevant ist, ist das ein Teil, den wir bei unserer Arbeit natürlich auch berücksichtigen müssen. Und also es ist völlig richtig, dass da die regulatorischen Vorgaben gewisse Grenzen setzen, die man eben kennen muss, die man einhalten muss, und vor allem Grenzen setzen, die sich ja auch ständig weiterentwickeln. Also das ist ein Element, auf das man wahnsinnig aufpassen muss, was wir natürlich auch tun, dass sich alles, alle Bereiche, in denen wir uns bewegen, natürlich konform gehen mit den entsprechenden regulatorischen Anforderungen. Und generell kann man, glaube ich, sagen, dass die Zunahme an, ich sag mal, regulatorischen Instrumenten, und das im Prinzip in allen Rechtsordnungen, auf der einen Seite natürlich ein Thema ist, was es dann in der konkreten Arbeit zu beachten gilt. Auf der anderen Seite aber dann natürlich auch ein Beratungsfeld eröffnet, ne? Und dadurch einen Bedarf hervorruft, dass zum Beispiel ein global aufgestelltes Unternehmen wissen muss, wie in einzelnen Jurisdiktionen, wo entsprechend die Produkte angeboten werden, da die regulatorischen Vorgaben sind. Ne? Und das wäre zum Beispiel ein Beispiel für ein Produkt, für eine Plattform, die wir entwickelt haben, gemeinsam mit einem Mandanten, die sich genau darauf fokussiert, dass im Prinzip jeder Mitarbeiter des Mandanten abrufen kann, ob ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Jurisdiktion bestimmten Beschränkungen unterliegt und welche das sind, und dadurch dann im Prinzip durch die Kombination der zur Verfügungstellung der Daten auf der Plattform und das in einer strukturierten Form und über interaktive Dashboards im Prinzip zu diesem Zugang wesentlich erleichtert, was die regulatorischen Vorgaben in den einzelnen Jurisdiktionen relevant für das Produkt sind.
Kannst du mal das Produkt ein Beispiel nennen, dass man es mal an einem konkreten Beispiel festmacht?
Also wenn man jetzt im Bereich des autonomen Fahrens unterwegs ist, ne, dann ist es wichtig, dass ich für Jurisdiktionen zum Beispiel weiß, was da die entsprechenden Vorgaben, Verkehrsregeln etc. sind, um damit den Algorithmus zu füttern. Das wäre ein Beispiel. Ein anderer Bereich ist im Prinzip in der Konsumgüterindustrie. Ja, wenn ich bestimmte Konsumartikel anbiete, dann gibt es Zutaten in gewissen Jurisdiktionen, die dort erlaubt sind, in anderen sind sie verboten, wo ich im Prinzip jedes Mal, wenn ich über ein neues Produkt nachdenke, mich einmal vergewissern muss, dass in den Jurisdiktionen, wo ich das anbieten will, auch das entsprechende Angebot nicht gegen das geltende Recht verstößt, ne? Und dadurch eben unmittelbar Einfluss nehme, wie ich bestimmte Produkte ausgestalte und entwickle.
Ja, ich gehe mal davon aus, du meinst mit Jurisdiktion Länder oder egal. aber ein Beispiel hätte ich auch noch von euch, glaube ich, sogar wenn ich richtig gelesen habe. Es geht um die Möglichkeit, zum Beispiel Compliance-Verstöße in Firmen aus E-Mails herauszulesen. Das fand ich nicht uninteressant, weil das bei uns auch ein großes Thema ist. Das finde ich schon, fand ich jetzt erstmal ein starkes Stück. Quasi, wenn ich das so übersetzen mag, werden alle E-Mails der Mitarbeiter gescannt auf und worauf? Also, was macht ihr da?
Ja, also das ist kein Produkt, das wir aktuell anbieten, sondern das sind eher mit Mandanten gemeinsam Überlegungen, wie man eine solche, ich sag mal, in Echtzeit Compliance-Überwachung ausgestalten kann. Ne? Und da ist wieder das Thema Datenschutz natürlich extrem relevant. Ja? Also welche Form von Daten darf ich mir überhaupt hier zunutze machen, auch wenn dann da nur eine künstliche Intelligenz rüberfährt und nach bestimmten Kombinationen, Inhalten etc. sucht. Und das so, also gehört jetzt zu den sehr, sehr komplexen Projekten, wo eben viel mit der also mit der richtigen mit dem richtigen Aufsetzen, mit der richtigen Konzeptionierung zu tun hat und dann eben auch mit der Berücksichtigung der entsprechenden Vorgaben in den einzelnen Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Sodass das also quasi ein ongoing Project ist, das natürlich dann auch im Machine Learning-Bereich sehr interessante Problemstellungen bietet.
Also geht es dann so um, im Terrorismus würde es darum gehen, Begriffe wie Bombe, Anschlag oder ähnliches rauszufinden und dann bloß übersetzt auf Compliance-Verstöße.
Genau, also das ein klassisches Beispiel dafür sind Absprachen, ne, zu Preisen zum Beispiel für gewisse Güter gegenüber Wettbewerbern, die dann möglicherweise intern kommuniziert werden. Das mögen Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen sein, die sich nicht im Compliance-Rahmen bewegen. Und das so wären jetzt Beispiele dafür. Der Katalog geht aber natürlich noch wesentlich weiter. Mhm.
Wenn wir jetzt sagen, von 100 Fällen, die ihr bearbeitet, bei wie vielen spielt dann eure Legal Tech schon eine Rolle?
Bei vielen. Also prozentual ist schwierig zu sagen. Es ist also ein weiteres Element von unserer Ausrichtung ist, dass wir neben den konkreten Lösungen für das Mandat eben schauen, wie wir diese Lösung abstrahiert und möglicherweise in ihre Einzelbestandteile zerlegt, wie wir die dann zu einem Produkt machen können, das eben auf eine Vielzahl von Fällen anwendbar ist. Und genau das haben wir in einzelnen Bereichen bereits gemacht und das findet dann kanzleiweit Einsatz. Und jetzt gibt es natürlich Bereiche, die sind zugänglicher dem Einsatz von Technologie, zum Beispiel Unternehmenstransaktionen und da die Due Diligence, also die Prüfung der im Unternehmen existierenden Verträge auf Risiken, die sehr dokumentenlastig ist, oder im Bereich der Masseverfahren. Im Bereich des Steuerrechts zum Beispiel gibt es weniger Einsatzfälle. Ja, sodass ich im Prinzip, wenn man die Bereiche rausnimmt, dann gibt es gewisse Bereiche, wo in praktisch allen Mandaten Technologie eingesetzt wird. Und dann gibt es Bereiche, in denen das relativ wenig stattfindet, weil schlicht der Fokus da auf der rein manuellen Tätigkeit ist.
Ich wollte nochmal zurück zu dieser Compliance-Nummer da. Das fand ich, also da geht auch ein bisschen um Verantwortung. Das haben wir häufiger bei IT-Projekten oder bei neuen Entdeckungen, Deepfake und so, kennen wir das alle. Also bringe ich das auf den Markt und riskiere damit, dass das ausgenutzt wird. Also Compliance ist ja noch okay, das ist ja verboten und so weiter. Aber hier geht es auch weiter. Mitarbeiter untereinander unterhalten sich über ihren Chef. Der Chef möchte gerne wissen, was die über mich reden und. Also seid ihr da, das ist wahrscheinlich bei euch klar, aber wie geht ihr da vor? Werdet ihr das dann abschalten oder gar nicht erst vorsehen, sowas? Kann man das überhaupt verhindern?
Ja, also ist eine völlig berechtigte Frage, wie man mit so einem System am Ende des Tages umgehen wird und vor allem mit Informationen, die so ein System im Prinzip ja wahrnehmen würde, aber nicht entsprechend fleckt. Und du hast das Missbrauchsthema angesprochen, das natürlich in dem Bereich dann traditionell gibt. Ehrlich gesagt ist das ein Grundthema oder eine Grundhürde, die man jetzt vor allem an den Markt gehen eines solchen Produkts überwinden muss. Und das ist ein Thema, das schlicht noch nicht gelöst ist. Ne? Wie grenze ich eigentlich die Bereiche ab und wie sorge ich dafür, dass bestimmte Daten, bestimmte E-Mails, bestimmte Kommunikation eben nicht in das System und damit gespeichert und durchsucht wird.
Ich meine, ihr seid ja eine weltweite Kanzlei. Inwieweit könnt ihr von Teams in anderen Ländern profitieren? Weil bestimmte Gesetze, Regelungen, gerade bei solchen sensiblen Sachen, sind ja dann in jedem Land anders. Okay, DSGVO ist vielleicht einigermaßen einheitlich, trotzdem gibt es vielleicht Nuancen. Sprich, wie viel könnt ihr profitieren und wie viel konzentriert muss es auch auf Deutschland bezogen sein? Also ihr braucht ja eine Deutschland-KI sozusagen.
Ja, wobei die Überlegung eben von Anfang an ist, ich meine, wir sind eine globale Kanzlei und auch das Lab ist nicht als deutsche Einheit ausgestaltet, sondern als globale Plattform, wo wir auf den Projekten auch mit Kollegen aus der ganzen Welt eben zusammenarbeiten. Und genau das gilt es eben von Anfang an sicherzustellen, dass ich nicht versuche, jetzt für eine Jurisdiktion hier das Einzelfallprodukt zu schaffen, sondern dass ich immer überlege, und das ist dann eben Teil der Konzeptionierungsphase, wo habe ich vergleichbare Regelungen, wo habe ich Abweichungen und wie kann ich das entsprechend unterbringen, um dann dem Mandanten nicht zu sagen, Mensch, ich habe jetzt eine tolle Lösung für zwei oder drei Länder und der mich dann anguckt und sagt, das ist ja super und was ist mit den anderen 80? Ja, das ist natürlich ein Teil, den man immer mitdenkt zu Beginn und bei dem wir dann enorm davon profitieren, was schlicht an Wissen über den Globus verteilt bei uns in der Kanzlei ist.
Mhm. Diversität ist immer ein großes Thema, gerade bei solchen KI und so weiter. Jetzt würde ich mal vermuten, das ist jetzt aber ganz böse gesprochen, dass es mehr Anwälte als Anwältinnen gibt, es ist mehr ITler Männer gibt als Frauen. Wie kriegt ihr das hin, dass eure Teams divers sind? Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, also das Recruiting-Thema bei Anwälten, Anwältinnen, gerade beim Einstieg, geht das so Richtung 50-50.
Okay.
Ne? Und dann war es in der Vergangenheit so, dass dann irgendwann die Schere ein bisschen auseinander geht und ein Thema, das also kanzleiweit und strategisch auch sehr hoch aufgehängt ist, genau das zu ändern. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Partnerentnennung letztes Jahr nimmt, die waren genau 50-50. Bei den technischen Parts ist es in der Tat so, dass ich traditionell einen Männerüberschuss habe. Und das ist auch am Ende des Tages bei uns im Team so, dass das sind mehr, also da sind wir nicht bei 50-50 und versuchen da natürlich hinzukommen. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, dass dem nicht nur wir ausgesetzt sind, sondern der so ein bisschen den Markt wiedergibt und wo man natürlich versuchen muss, dass man gegensteuert. Mit Blick auf, ich sag mal, andere Faktoren, gerade was jetzt Nationalitäten etc. angeht, sind wir sehr divers aufgestellt und profitieren da auch enorm von, dass wir gerade sehr verschiedene kulturelle Hintergründe haben, neben den unterschiedlichen Fachrichtungen. Aber klar, also das ist ein großes Thema, das wir haben und wo wir versuchen, möglichst da, also die Teams so divers wie möglich aufzustellen, weil sich ja immer wieder zeigt, dass das, also gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, dass das enorm gewinnbringend ist, wenn man verschiedene Perspektiven einbringen kann.
Mhm. Klar, ihr braucht Programmierer, Data-Spezialisten etc. Wie sieht es aber auf der Anwaltsseite aus? Ändert sich da auch schon was im Studium, dass man so in solchen noch ein technisches Verständnis und so auch schon bekommt? Und spiegelt sich das da schon wieder? Oder habt ihr dann einen Weiterbildungsauftrag? Oder können die das einfach alle schon, die Jüngeren, weil sie eh schon affin sind in der Richtung? Oder?
Ja, also was immer mehr passiert, und zwar getrieben von Studenteninitiativen, die wirklich an, also gerade an den deutschen Unis, da bin ich so ein bisschen vertraut damit, wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben in den letzten Jahren und damit im Prinzip dieses Thema, was heißt eigentlich Legal Tech für die Juristenausbildung und für das, was man nachher beruflich macht, wenn man das Studium abgeschlossen ist, die Universitäten, vielleicht kann man so sagen, so ein bisschen vor sich hergetrieben haben, sodass jetzt auch immer mehr Kurse sich an den Unis entwickeln. Was den Praxisbezug angeht, ist das, glaube ich, noch so eine Hürde, wo wir noch nicht da sind, wo wir mal hinkommen sollten. Nämlich, dass man sagt, so jeder, der heutzutage sein Examen macht und auf den Markt kommt, dass der weiß, was es im technischen Bereich an Möglichkeiten gibt und wie man das verknüpfen kann. Dass aber die Zahl derer, die das interessiert und die sich damit auch schon intensiv beschäftigt haben, sehr zunimmt. Ja, aber gerade diese Schnittstelle, also juristischer Hintergrund, möglicherweise zugleich noch ein technischer Hintergrund oder jedenfalls ein technisches Verständnis oder ein Verständnis für Daten, ist aber nach wie vor eine Kombination an Skillsets, die sehr, sehr stark gesucht und nachgefragt ist. Also da kann man, glaube ich, festhalten, dass so der der Ausbildungsauftrag in dem Bereich noch nicht komplett erfüllt ist. Und gut, jetzt gibt es heute immer noch juristische Berufe, wo das nicht so wahnsinnig relevant ist. Aus meiner Sicht, wenn man jetzt so die nächsten 10, 20 Jahre sich anschaut, fällt es mir aber schwer zu sehen, wie man sich dieser Entwicklung verschließen kann. Ne? Und nochmal, es geht ja nicht darum, dass man programmieren lernt, ne? Aber dass man ein Verständnis dafür entwickelt, was gibt es eigentlich im technischen Bereich und wie kann man das mit der juristischen Tätigkeit kombinieren. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich und würde dann auch enorm erleichtern, eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit, von der am Ende des Tages jedenfalls mal der Mandant im anwaltlichen Bereich enorm profitiert.
Bevor wir zur letzten Frage kommen, vielleicht noch dahingehend, Hackathon veranstaltet ihr ja auch. Ist das so euer Recruiting-Modell, um Leute zu animieren, doch Programmieren in der Anwaltsbranche zu machen?
Ja, also Recruiting-Veranstaltung, völlig richtig, und hat jetzt auch in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Talenten hervorgebracht, die dann nachher bei uns gelandet sind. Das ist ja im Prinzip so eine spielerische Art, die Teilnehmer dann an dieses Thema heranzuführen. Ne? Und also gerade der letzte, den wir gemacht haben, hatte eine tolle Kombination aus Juristen und eben auch Entwicklern und Technologie-Datenspezialisten aus entsprechenden Studiengängen, die dann zusammengekommen sind, wo wir also dieses Interdisziplinäre auch im Rahmen des Hackathons hatten. Das ist ein Recruiting-Instrument, das grundsätzlich sehr gut funktioniert. Jetzt über die Corona-Präsenzthematik hat das so ein bisschen gelitten. Aber es ist sicherlich was wir going forward weiter verfolgen werden, wobei natürlich wichtig ist, im Rahmen eines solchen Hackathons, wenn ich jetzt 2 Tage habe, um bestimmte Problemstellungen oder ein Produkt vorzustellen, dass ich das so also sehr im so Abstrakten bewegt, sage ich mal, und bis ich dann zu einer fertigen Lösung komme, die wirklich Mehrwert schafft, dann noch eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt. Aber es ist ein super Einstieg und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
Sehr gut bis ungenügend, unsere Schulnotenfrage am Ende immer. Wie gut ist Deutschland denn in Legal Tech? Ich meine, da ihr ja weltweit operiert, hast du da bestimmt einen ganz guten Vergleich. Von daher.
Ja, Schulnoten ist schwierig, weil es sehr abhängig von den Bereichen ist. Also es gibt Bereiche, da sind wir aus meiner Wahrnehmung jedenfalls gut. Was so den Access-to-Justice-Teil angeht, da glaube ich, haben wir wirklich tolle Angebote.
Du musst Access to Justice einmal übersetzen.
Okay, das ist im Prinzip, wenn ich dem Verbraucher ermöglichen will, einen leichteren Weg, um sein Recht durchzusetzen.
Und also Flight Right und sowas ähnliches, ne?
Ja. So. Genau, okay. Also im Prinzip die Hürde ausschalte, dass ich erstmal zum Anwalt gehen muss, um mein Recht durchzusetzen. Im Bereich Machine Learning durchaus auch, wenn ich mir Bereiche der umfassenden Datenanalyse von Prozessunterlagen angehe, da zum Beispiel sind die USA eindeutig weiter, ja, weil die im Prinzip in ihrem Rechtssystem mit der Discovery einen anderen Bedarf haben und das deswegen auch schon wesentlich länger fahren. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sehen, dass der deutsche Legal Tech Markt da jetzt in irgendeiner Form abgehängt wäre. Und mit Brighter zum Beispiel haben wir auch ein Unicorn aus der deutschen Legal Tech Landschaft. Sodass bei den Schulnoten würde das dann irgendwo wabern zwischen einer 2 und einer 4 vielleicht, abhängig davon, in welchem Bereich wir unterwegs sind.
Ich finde es aber gut, dass du sagst, es kommt drauf an, das muss von einem Juristen einmal kommen in so einem Gespräch. Das ist gut.
Gibt es das Wort überhaupt? Es kommt drauf an.
Dankeschön, Gerrit.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit.
Audio Now.